Welcome back, Freunde des gepflegten Kampfsports und Freunde der gepflegten Neuroathletik im Kampfsport. Heute zu einer Q&A-Folge. Ich habe mir gedacht, ich schicke einfach mal so einen Fragensticker in meine Stories und guck einfach mal, was interessiert euch, was brennt euch vielleicht auf der Zunge, was gibt es so für Fragen, die ich in meinem Podcast noch nicht beantwortet habe. Und aus diesem Grund wird es jetzt keine fachbezogene Folge, so kann man sagen, sondern eine Folge, wo ich auf insgesamt 8 Fragen eingehen werde. Ich habe zwar nach 10 Fragen gefragt oder gesagt, ich nehme die besten 10 Fragen mit rein. Real Talk an der Stelle, mir sind einfach nur 8 Fragen gestellt worden. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, weil ich alles so gut erkläre immer. Also da bleiben ja gar keine Fragen offen, ist ja klar. Nee, aber ich habe jetzt auch nicht mit der Flut an Fragen gerechnet. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Welt mir die Bude einrennt und unbedingt mehr über mich wissen will oder denkt, boah, was ist Lara denn für eine Person? Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht berühmt und ich bin auch nicht irgendwie jemand so Richtung Person des öffentlichen Lebens. Aber ein bisschen, das muss ich ja an der Stelle zugeben, ein bisschen enttäuscht bin ich schon gewesen, weil ich so dachte, okay, wo sind denn die ganzen Fragen? Ich meine, die Fragen gestellt haben, ne, vielen Dank an der Stelle. Ich will jetzt nicht undankbar rüberkommen. Aber ich habe am Ende des Tages, nachdem der Fragensticker dann noch abgelaufen ist, für mich beschlossen, dass es höchstwahrscheinlich daran liegt, weil ich alles so gut erkläre. Ne? Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Also einen anderen Grund gibt es dafür ja nicht. Aber es sind ein paar Fragen reingetrudelt. Wie gesagt, 8 an der Zahl. Und die werden wir jetzt Stück für Stück einmal auseinanderbröseln. Zu einigen habe ich mehr zu sagen, andere sind eher kurz und knapp zu beantworten. Deshalb kann ich dir heute gar nicht sagen, ob das eine Neurohacking-Folge 2.0 wird oder ob es eine längere Folge wird. Das werden wir dann erst am Ende sehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass du bis zum Ende dran bleibst, dass du dir auch diese Folge anhörst, weil es kann nicht schaden, auch mal andere Impulse zu bekommen, andere Blickwinkel einzunehmen von Leuten, die die Fragen dann dementsprechend auch gestellt haben und vielleicht sogar den ein oder anderen Impuls von mir persönlich mit aufzugabeln, ne? Wo es mal nicht spezifisch um ein Thema geht, sondern wo ich dich auch mal so in meine Gedankenwelt, Erfahrungswelt auch mitnehme. Und ich bin mir sicher, dass du auch aus einer Q&A-Folge was Wertvolles für dich mitnehmen kannst. In diesem Sinne, schnall dich an, bleib aufmerksam und dann starten wir mit der Folge. Let's go! So, Frage Nummer 1. Und vorab kann ich dir schon mal sagen, es sind nicht nur Folgen, die sich auf MMA oder auf Kampfsport beziehen, sondern es sind teilweise auch etwas globalere Fragen, wie zum Beispiel Frage Nummer 1. Wie kann Neuroathletiktraining die Gesundheit der Gesellschaft verändern, wenn der Zugang da ist? An der Stelle erstmal großes Dankeschön an Phil, der die Frage gestellt hat und wo ich weiß, dass hinter der Frage auch ganz viele persönliche Gedankengänge von Phil selber stecken und dass man sich über die Frage theoretisch ein ganzes Wochenende lang unterhalten könnte. Also das ist so eine Frage, die kann man gut debattieren. Trotzdem finde ich es cool, dass er mich gefragt hat, wie ich das Ganze sehe, also wie neuroathletisches Training sich auf die Gesundheit der Gesellschaft auswirken kann, diese verändern kann, vor allen Dingen, wenn der Zugang dafür da ist. Und wenn der Zugang dafür da ist, trifft es ziemlich gut. Es gibt mittlerweile sehr viele Neuroathletiktrainer, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Viele Kollegen, die im Sport unterwegs sind, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Golf. Viele Kollegen, die sich auf andere Bereiche spezialisiert haben, beispielsweise Lese-Rechtschreibschwäche in der Schule, mit Kindern arbeiten, mit Neuro-Reha-Fällen arbeiten. Das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Echt ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Und ich glaube einfach, dass, oder was heißt ich glaube, ich weiß es sogar, dass neuen Themen der Zugang oder dass der Gesellschaft der Zugang zu neuen Themen teilweise ziemlich erschwert wird, was aber nicht nur daran liegt, dass Krankenkassen und Co. sich nur minimal darum bemühen, dass vielleicht mal neuere Trainingsansätze ausprobiert werden oder mit einbezogen werden. Was vor allen Dingen aber dann mehr daran liegt, dass Menschen teilweise nicht in der Lage sind, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen und vielleicht schon in einer so krassen Spirale drin stecken aus, ja, irgendwie Resignation, aus Trauer und Wut vielleicht auch, ne, weil sie vielleicht jahrelang schon mit Schmerzen rumlaufen. Ne, Deutschland hat Rücken, das ist nicht einfach nur so eine Floskel, sondern jetzt nicht nur bezogen auf die Rückenschmerzen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sich Tag für Tag durch Schmerzen quälen, keine Bewegungsqualität haben, die eigentlich eher noch mehr abkacken, als sich aufzubauen. Und da ist es natürlich im ersten Schritt die Verantwortung jedes Einzelnen mal zu schauen, okay, was kann ich noch alles machen? Und sich nicht so, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, nicht so zwanghaft an ärztliche Ratschläge zu klammern. Und jetzt hör mir kurz genau zu. Es geht nicht darum, dass du nicht das tust, was dein Arzt dir sagt. Ne, das will ich damit nicht sagen. Aber wenn dein Arzt zum Beispiel sagt, ne, du gehst hin und sagst, ich habe seit 5 Monaten Knieschmerzen, ich weiß nicht woher, ich weiß nicht, was ich machen soll, bla bla. Und der sagt dir immer wieder, ja, dann machen Sie mal eine Pause und halten Sie es ruhig. So das Standardprozedere, was so oft kommt, ja, dann halten Sie das doch einfach mal ruhig. Ja, was soll denn passieren in der Ruhe, ne? Also wenn er schon 5 Monate nicht wirklich belastet wurde, hätte man mindestens merken müssen, dass es besser wird. Und jetzt kannst du an der Stelle sagen, okay, mein Arzt hat vielleicht gesagt, ich soll es ruhig halten. Ich schaue aber mal, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit für Leute ist immer die Physiotherapie. Ne, das hat sich schon so mitkonditioniert. Ich muss zum Physio, dann muss ich vielleicht zum Osteopathen, dann gehe ich zum Heilpraktiker, dann gehe ich zur Massage und, und. Und die allerwenigsten, und das ist schade an der Stelle, vielleicht weil das Thema auch noch nicht so präsent ist, wie ich meine, dass es präsent ist, weil ich in der Neuroathletik-Bubble ja auch lebe, sage ich mal. Die allerwenigsten gucken sich an, okay, welches Training oder welche Form des Trainings könnte mir denn dabei helfen, die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Und da scheitert es bei den meisten erstmal an der Suche selbst, ne, weil man will ja erstmal gucken, okay, funktioniert das. Ich sag dir ehrlich, als ich im Neuro-Reha-Bereich gearbeitet habe, kamen die Leute erst zu mir, als wirklich schon alles andere durchgetestet wurde. Das war teilweise super wild, wo Leute schon überall gewesen sind, was sie gemacht haben und was auch einfach nicht, ja, was einfach nicht geholfen hat. Was schade ist, ne, ich hätte den Leuten die Lösung gerne auch vorher schon gewünscht durch eine andere Therapieform oder was auch immer. Aber häufig sind Neuroathletiktrainer somit die letzte Anlaufstelle. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich gehört habe, ja, du bist meine letzte Rettung. Und da musste ich halt auch selber erstmal sagen, okay, wow, ich bin hier die Rettung von niemandem, ne, einfach um mich emotional zu distanzieren, weil wenn Menschen anfangen, dich mit einer, dich an eine Erwartung zu koppeln, in der du 15 Jahre Schmerz oder was auch immer aushebeln musst, das tut der Trainer-Coach-Beziehung nicht gut, wobei ich ja weiß, worauf die Leute hinaus wollen, ne, die sehen, da gibt es jemand, der bemüht sich, da gibt es Trainingsfortschritte, die spürbar sind und dann ist es halt so ein Satz, der mal eben so fällt, aber dem unterliegt natürlich ganz, ganz viel Verantwortung. So, zurück zum eigentlichen Thema. Der Zugang zum Neuroathletiktraining ist vor allen Dingen durch die sozialen Medien natürlich erstmal gegeben. Jetzt muss man halt gucken, okay, welche Leute treiben sich denn überhaupt auf den sozialen Medien, Kanälen, LinkedIn, Instagram, TikTok, wie sie nicht alle heißen, rum und vor allen Dingen, wo wird dementsprechend auch Werbung gemacht dafür, ne? Und das ist aber auch wieder so ein zweiseitiges oder zweischneidiges Schwert, weil du heutzutage im Internet so voll bombardiert wirst von irgendwelchen Werbemaßnahmen und jeder hat das ultimative Heilmittel und jeder hat die eine Trainingsmethode, die der ganzen Weltbevölkerung hilft und irgendwann schaltest du halt ab. Da guckst du dir nicht mehr genau an, okay, was macht der Trainer jetzt genau und. Und Wenn der Zugang aber da ist, wir gehen jetzt mal vom Best Case aus und wir gehen jetzt auch mal zurück zu der Frage, wie Neuroathletiktraining die Gesundheit der Gesellschaft verändern kann, wenn der Zugang da ist, also wenn es dann erstmal geschafft wurde, dass jemand den Zugang zu neuroathletischem Training hat, im besten Fall durch einen Trainer, der sich auf das jeweilige Themengebiet spezialisiert hat, dann ist es ein absoluter Gamechanger für das ganze Leben. Und das ist nicht einfach so salopp dahergesagt und das ist auch nicht einfach so gesagt, weil ich jetzt Neuroathletiktrainerin und natürlich hinter diesem Thema stehe, sondern weil das Verständnis für den eigenen Körper nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben wird. Du fängst an, Dinge besser zu verstehen, wo vorher tausende Fragezeichen noch aufgeploppt sind. Weißt du, ich sage immer so schön, neuroathletisches Training gibt dir die Antworten, wo andere noch unzählige, in Klammern unnötige Fragen stellen. Ne, da fängt es an bei einem zielgerichteten Anamnesebogen, die richtigen Fragen stellen, die Anamnese selber machen, also die Leistungsdiagnostik, Neuroanalyse machen, gucken, okay, wie ist der neuronale Fingerabdruck meines Gegenübers und dann daraus ausgekoppelt Anamnese und Leistungsdiagnostik die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist eine hochgradig individuelle Sache, und da kann ich gleich auch direkt schon mal auf Frage 2 rübergehen, aber da komme ich gleich zu, ist eine hochgradig individuelle Sache, weil jeder von uns seinen eigenen neuronalen Fingerabdruck hat und man für jede Person einzeln herausarbeiten darf, was funktioniert für die Person und was funktioniert nicht. Und wenn Leute verstehen, dass sie zum einen Verantwortung gegenüber sich selber und ihren eigenen Körper haben, aber auch Verantwortung ins Tun zu kommen, weil es passieren hier keine Wunder über Nacht. Neuroathletisches Training ist immer noch Training. Man sollte sich immer noch bewegen und Dinge tun. Das kommt nicht vom auf der Couch rumliegen, hoffen und ein Räucherstäbchen anmachen, sondern wir müssen dementsprechend auch in die Aktivität kommen. Was für viele eine sehr, sehr große Hürde ist. Aber wenn Leute es verstanden haben, gibt es eine Lebens- und Bewegungsqualität, die die Leben verändern kann. Das ist so. Die Leben wirklich verändern kann. Kurzer Exkurs. Ich habe mit einer Patientin nach einem Schlaganfall gearbeitet, der gesagt wurde, dass sie den Rollstuhl wahrscheinlich nie wieder verlassen wird. Long story short, in Kombination mit ihrer Physiotherapeutin haben wir, ich sage bewusst wir, weil es war interdisziplinäres Arbeiten, haben wir es wirklich geschafft, dass sie am Dreistock, das ist so ein Stock, der hat so, ja, so drei Aufsetzer unten, laufen kann. Sie kann in den Urlaub fahren, sie kann laufen, sie kann alleine zum Strand gehen, sie braucht zwischendurch natürlich noch Unterstützung von ihrem Mann, aber sie hat eine Lebensqualität wieder gewonnen, da ist sie mir bis heute dankbar für und ich kriege immer noch Pipi in den Augen, wenn ich daran denke, wie dankbar sie dafür war und wie traurig sie gleichzeitig auch war, dass ich in den Norden gezogen bin, weil ich habe sie damals nämlich im Ruhrgebiet betreut und dieses Feuer wieder in ihren Augen zu sehen, das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, dieses Feuer in den Augen der Person, der gesagt wurde, du wirst wahrscheinlich nie wieder aus dem Rollstuhl rauskommen. Und dann steht sie da, läuft alleine zur Toilette, läuft alleine ins Café, läuft alleine zum Strand. Ne? Natürlich mit dieser Dreipunktunterstützung, aber ich glaube, wir müssen uns an der Stelle nicht darüber streiten, dass das eine ganz andere Lebensqualität ist. Und das würde so vielen Leuten passieren, vielleicht nicht in dieser krassen Form, aber es reichen auch schon kleine Schritte, damit Leute merken, dass sie sich nicht mit Schmerz, Unbeweglichkeit, Unsportlichkeit, Übergewicht, auch so ein Thema, unterliegt auch vielen neurologischen Grundsätzen, dass sie sich damit eigentlich nicht mehr ewig rumschlagen müssen, wenn es nur zielgerichtet quasi passiert und nicht alle müssen genau das Gleiche machen und wir gucken mal, bei wem es funktioniert und bei wem es nicht funktioniert. Und dann mache ich den Switch auch direkt mal, weil ich ja gerade auch über das Thema Individualität gesprochen habe, zu Frage Nummer 2, ob ich schon einmal über Online-Kurse nachgedacht habe. Und ja, ich habe schon mal generell über Online-Kurse nachgedacht. Ich habe auch schon mal in der Vergangenheit bei einer anderen Zielgruppe, ich habe in der Vergangenheit, also ich bin jetzt fast 4 Jahre selbstständig, und ich habe sehr viel ausprobiert, wirklich. Also bis ich jetzt an den Punkt gekommen bin, wo ich sage, meine Nische mit meinem Neuroathletik-Thema sind die Kampfsportler, vor allen Dingen die MMA-Profis, was ja auch eine hohe Messlatte ist, die ich mir selber gesteckt habe. Aber bevor ich diese Erkenntnis hatte und bevor ich jetzt so dieses ich bin genau da, wo ich sein soll, Gefühl habe, hatte ich sehr viele Zielgruppen. Also ich wollte mit Kindern arbeiten, ich wollte mit Sportlern arbeiten, ich wollte mit neurologischen Fällen arbeiten, das habe ich ja dann auch eine Zeit lang sehr erfolgreich gemacht, dann wollte ich allgemein nur noch Fitness machen, weil ich gedacht habe, ey, ich laufe mit dem Neurothema so maximal gegen die Wand. Mir hört irgendwie anscheinend keiner zu, keiner sieht den Mehrwert dahinter. Also es kann sehr, sehr frustrierend sein, wenn du jeden Tag 110% gibst. Du machst Podcast-Folgen, du kreierst Posts, du machst und machst und machst und irgendwie schaffst du es nicht, von deinen Einnahmen zu leben. Und du weißt, wie viel du auf dem Kasten hast, du weißt, wie wertvoll das Thema ist und auf einmal merkst du, ey, die Leute interessiert das gar nicht. Und das war eine Erkenntnis, die mir persönlich sehr wehgetan hat, weil das so... Ja, das hängt auch viel mit meinen eigenen Glaubenssätzen zusammen, 100%. Möchte ich an der Stelle auch gar nicht leugnen, ich bin auch nur ein Mensch. Aber in der Phase, wo ich dann auch, dann wollte ich auch noch mit Müttern arbeiten, mit Schwangeren, also ganz wild, wirklich wild. Und in der Phase habe ich dann auch über Online-Kurse nachgedacht. Aber, und jetzt bin ich auch wie immer total ehrlich zu dir, ich habe nicht über Online-Kurse nachgedacht, um zu sagen, hey, ich möchte hier den bestmöglichen Content für meine Zielgruppe kreieren, sondern mir ging es eigentlich mehr aus der Existenzangst heraus um das Ding, ich erstelle einen Online-Kurs, ich mache das richtig gut und verkaufe den einfach so oft, dass ich mir keine Gedanken darum machen muss, wie ich mein Geld reinbekomme. Das ist Real Talk an der Stelle. Also mir war das Thema Individualität in dem Fall wirklich egal. Nicht scheißegal, weil ich habe ja auch so meinen eigenen Trainerkodex, wo ich viele Werte, was heißt viele, ich habe gewisse Werte und gewisse Sachen, die für mich nicht in Frage kommen, wie heutzutage Online-Kurse zum Beispiel, die ich aber in der Phase aus reiner Angst, wirklich reiner Existenzangst, einfach übergangen habe. Weil mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist und ich gedacht habe, okay, jetzt geht es nicht darum, meine Träume zu verwirklichen, sondern jetzt geht es darum, Geld zu verdienen. Und ich bin ja jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich glücklicherweise so die ersten Baby-Steps im MMA-Geschäft bei den MMA-Profis mache, mich versuche da zu etablieren, versuche meinen Trainingsansatz da einzubringen, was im ersten Schritt, würde ich behaupten, auch sehr erfolgreich funktioniert hat. Aber das erfordert natürlich auch immer noch weiter Kommunikation, Aufklärung, weil es ein neues Thema ist. Ich mache eine ganz neue Sparte mit dem Thema auf. Und heutzutage kann ich dir wirklich frei raus sagen, dass ich nie wieder Online-Kurse machen würde, weil da ein sehr relevanter Aspekt, der auch in meinem Trainerkodex zu finden ist, fehlt. Und das ist Individualität. Ich kann nicht garantieren, dass jeder, der diesen Online-Kurs kaufen würde, egal wie spezifisch das Thema ist, wirklich davon profitiert. Ja, ich könnte zum Beispiel einen Online-Kurs machen, wie du nach Gehirnerschütterung durch neuroathletisches Training wieder, keine Ahnung, was wirst, ne, aufmerksamer, konzentrierter, schwindelfrei, ne? Such dir einfach was aus, ist ja jetzt erstmal nur rein fiktiv. Natürlich könnte ich gewisse Wege zeigen und sagen, ja, probier mal das, probier mal das, probier mal das, aber dann habe ich das Gefühl, dass der Athlet, der den Online-Kurs macht, die Nadel im Heuhaufen suchen muss und sich quasi selber zurechtfinden muss und ich da einfach sage, ey, ja, guck mal, was für dich funktioniert und dann mach das einfach. Ne? Natürlich ist das die Abkürzung immer, mit mir direkt zusammenzuarbeiten, weil der Athlet dann quasi das macht, was ich ihm sage, beziehungsweise merkt dann auch, okay, es geht erstens viel schneller, ne, weil ich die Person mit der Expertise bin und zweitens kommt am Ende ein Ergebnis raus, was wirklich zu dir passt und du musst dann nicht rumexperimentieren und Online-Kurse können nur bedingt individuell sein. Ich kann, wie gesagt, Testbatterien entwickeln und sagen, wenn das Thema wirklich spezifisch ist, nehmen wir jetzt einfach mal Konzentration und Aufmerksamkeit nach einer Gehirnerschütterung ist nicht da. Was können wir jetzt machen? Was können wir testen? Ne? Wir können die allgemeine Testbatterie nehmen, Atmung, Gang und. Und dann könnte ich dir bis ins Kleinste aufbröseln, ja, jetzt mach mal das, aber wenn das und das nicht funktioniert, dafür ist neuroathletisches Training zu komplex. Es ist einfach so. Und ich bin auch froh, dass es komplex ist. Ich bin auch froh, dass nicht viele Leute diese PS auf die Straße bekommen. Ne, es hat nichts damit zu tun, dass ich Angst vor Konkurrenz habe, ganz im Gegenteil. Mir ist es auch eigentlich shit egal, wer jetzt quasi auch noch mit Kampfsportlern arbeiten wollen würde. Ich gebe für mich persönlich immer mein Bestes. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist natürlich erstmal jedem selber überlassen, wie er es macht. Aber ich möchte für mich nachts schlafen gehen und sagen, ey, ich habe individuell auf das Nervensystem die passenden Strategien gefunden und habe nicht einfach einen Online-Kurs online gestellt und gesagt, ey, guck mal selber, was für dich passt. Für gewisse Bereiche mag das vielleicht funktionieren, aber dafür ist mir dieser individuelle Aspekt einfach viel, viel, viel zu wichtig, um das einfach in einen Online-Kurs reinzupacken. Ja, vor allen Dingen in meiner Nische. Ne, du kannst jetzt, also auch schwierig, wenn du jetzt mit Leuten arbeitest, die Richtung Gewichtsreduktion wollen. Ne? Die denken ja immer, ja, ich muss nur die Hälfte essen und mich mehr bewegen. Da gibt es auch neuroathletische Ansätze zu. Ne? Man muss ja erstmal eine gewisse Sicherheit garantieren, dass der Körper überhaupt Gewicht und Fett in dem Fall loswerden will. Da könnte man so einen Leitfaden kreieren. Ne? Was sind so Aspekte, die man beachten muss und. Aber ich würde mein eigenes Coaching-Programm, mein Neuro-MMA-Programm nicht in einen Online-Kurs packen. Dafür habe ich dann auch aus der Vergangenheit gelernt und dafür bin ich mittlerweile mental auch so gefestigt, dass ich sage, ich will das nicht, ich mache das auch nicht, sondern ich bin selbstbewusst in meiner 1-zu-1-Arbeit und die erfüllt mich, die bringt mich dahin und die Athleten Ende des Tages, weil mich muss man nirgendwo hinbringen quasi, sondern ich muss die Athleten irgendwo hinbringen zu ihrem Ziel. Und das geht im allerbesten Fall immer durch 1-zu-1 Direktarbeit und nicht durch die Abarbeitung eines Online-Kurses. Aus meiner Perspektive. Wie gesagt, es gibt einige Leute, für die funktioniert das. Ich habe auch schon für ein, das kann ich jetzt noch nicht droppen, wenn die Folge rauskommt. Ich arbeite mit einem sehr erfolgreichen Mentaltrainer auch zusammen. Also es hat sich eine neue Zusammenarbeit quasi, die sich da ergeben hat und der arbeitet viel mit Profi- und Leistungssportlern und hat auch sein eigenes Online-Kursprogramm und da habe ich mich quasi mit einem Thema auch platziert, wie neuroathletisches Training bei der Angst zu versagen helfen kann und ich habe da natürlich mein Bestes gegeben, also ne, das ist unbestreitbar, egal was ich tue, ich gebe immer 110%. Aber es wird Athleten geben, die darauf nicht anspringen oder wo das Nervensystem drauf nicht anspringt. Das ist aber wie mit allem anderen auch. Ne? Der eine macht Visualisierung, für den anderen klappt Visualisierung aber nicht. Der eine muss eher sympathisch aktiviert werden, der andere braucht parasympathische Entspannung beispielsweise. Aber das ist ja quasi, ich habe meine Expertise bereitgestellt für ein anderes Format, aber es ist nicht mein eigenes. Ne, wie gesagt, das muss am Ende des Tages jeder für sich entscheiden und Online-Kurse haben auch ihre positiven Seiten. Ja, hackt jetzt nicht auf mir rum, wenn einer sagt, ja, aber ich habe einen Online-Kurs gemacht und der war super. Ja. Ist auch alles cool und das wird es auch immer geben, es soll es auch weitergeben. Aber es ist, wenn man das jetzt zusammenfassen will, nicht mehr mein way to go. So, lass mich mal kurz ein Schlückli Wasser trinken. Okay, ich will nicht lügen, ich habe ein Energy, kein Wasser. Bleiben wir bei der Wahrheit. Mein Gott. Pollen fliegen draußen rum und schon macht der Hals wieder ein bisschen zu, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall schönstes Wetter hier bei uns in Ostfriesland, so viel kann ich dir sagen. Ich habe gerade die Balkontür auf. Higgins liegt auf der Couch und pennt. Ich komme gerade aus dem Gym, Kurs und Training gehabt und habe später noch ein Online-Training, aber jetzt kann ich entspannt den Podcast aufnehmen, raus in die Sonne gucken, die Vögel zwitschern im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du sie hörst, auf jeden Fall eine sehr schöne Kulisse. So, Frage Nummer 3, kommen ja recht gut voran eigentlich, ne? Kannst du mehr über Zweifel und die Stimme im Kopf sagen, die sagt, du bist nicht genug? Ach, das ist so ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, rein theoretisch. Also eine sehr gute Inspiration an der Stelle, diese Frage. Und ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass diese Stimme in deinem Kopf oder die Zweifel oder die Angst, die da ist, dass die vielleicht nie ganz verschwinden wird und das auch nie dein Ziel sein sollte, Angst, Nervosität, Leistungsdruck und sowas völlig zu eliminieren. Das wird an der Stelle nämlich nicht klappen. Alles, was du unterdrückst, kommt irgendwann mit voller Wucht wieder zu dir zurück. Das ist so, als wenn du einen Topf mit Wasser auf die Herdplatte stellst, den Deckel drauf machst und dann fängt das Wasser an zu brodeln. Es baut sich innerlichen Druck auf und du willst oben den Deckel festhalten. Irgendwann macht der ganze Topf sich vom Acker und der ganze Topf wird dementsprechend von der Herdplatte fliegen. Und so ist es bei deinem eigenen Körper, bei deinen eigenen Gedanken dementsprechend auch. Also mental und physisch, ne, das arbeitet alles ganz eng zusammen. Dein Körper kann dir Symptome geben für Ängste, für Zweifel, genau für diese Sache, ne, du bist nicht gut genug. Und ich bin jetzt an der Stelle keine Mentaltrainerin und keine Sportpsychologin. Ich fokussiere mich ja eher darauf, wie kann man dem Nervensystem wieder Sicherheit in Bewegung geben, um darauf aufbauend dann gewisse Bewegungsziele zu erreichen. Aber im allerersten Schritt, und das ist jetzt mehr so ein Erfahrungswert, wie gesagt, ne, ich bin keine Sportpsychologin, da gibt es andere tolle Menschen, die das machen, solltest du dich mal hinterfragen, wieso du das von dir selber glaubst. Also du hast ja diesen Glaubenssatz, du bist nicht gut genug. Und das Nervensystem sucht sich basierend auf den Erwartungen, die ich an eine bestimmte Situation habe. So, ne, bestes Beispiel ist halt immer vor dem Wettkampf. Und wenn ich mir ständig einrede, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das heute nicht, ich werde verkacken, wird dein Nervensystem nach Beweisen dafür suchen, dass es wirklich so ist. Und andersrum natürlich genauso. Also es ist nicht nur dieser negative Punkt zu sagen, okay, mein Nervensystem findet sogar noch Gründe dafür, dass ich nicht gut genug bin, ne? Dann kommen so Dinger wie, ja, du verlierst den Kampf dann, das wäre so Worst Case, ne, Bestätigung. Aber da kommen vielleicht auch so kleine Zwischenfälle. So jemand kommt zu dir und sagt, boah, deine Gegnerin oder dein Gegner ist aber stark, ne, und boah, ich weiß gar nicht. Irgendwelche, also das ist jetzt so ein Beispiel einfach, aber es kommen Situationen, wo du dir denkst oder wo du merkst, dass du in deinem Gedanken bestätigt wirst. So kürzen wir das Ganze mal ein bisschen ab. Und das liegt nicht daran, dass es tatsächlich so ist, sondern dass du ja quasi schon das Fundament, ich bin nicht gut genug, für dich selber gelegt hast und gesagt hast, ich bin nicht gut genug. Und jetzt fängt dein Nervensystem an zu suchen, warum du nicht gut genug sein könntest und findet Beweise. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt den Switch auch in die positive Richtung. Das heißt, wenn du von dir selber glaubst, gut genug zu sein, wird dein Nervensystem auch Gründe finden, warum du gut genug bist. Und diese Stimme zu haben, das sitzt ja wirklich tief. Ne? Wenn ich von mir selber denke, ich bin nicht gut genug, und ich sag dir ehrlich, das hatte ich auch sehr oft und manchmal habe ich diese Stimme immer noch, die mir genau das sagt, okay, du bist noch nicht da, wo du hin willst, weil du nicht gut genug bist. Und dann fängt mein Gedankenkarussell an, sich zu drehen und ja, was muss ich denn noch machen? Und dann machst du noch hier eine Fortbildung und dann machst du dies, dann machst du das, ne? Also ich mache, oder ja, das mache ich teilweise immer noch, ich habe das schon besser im Griff, aber ich nehme dich auch mal so ein bisschen mit in meine Gedankenwelt, weil vielleicht kannst du dich an der einen oder anderen Stelle ja vielleicht mit mir identifizieren. Ich mache das ganz, also vor allen Dingen in meinen Personal Trainings. Meine Personal Trainings sind mir super wichtig und ich will, dass Leute aus meiner Einheit rausgehen und sagen, das war ein geiles Training mit Lara, die hat mir richtig geile Sachen gezeigt. Das ist mein Anspruch an mich selbst. Ich will so diesen Aha-Moment kreieren. Ich will so dieses, boah, geil, wir haben was geschafft, Moment erschaffen. Aber das kann ich nicht immer. Also ich werde nicht in einer Trainingseinheit das Leben von Menschen verändern. Das ist aber mein Anspruch. Das heißt, meine Erwartung an meine Leistung liegt schon überdimensional hoch. Und wenn dann jemand in Anführungszeichen nur sagt, ja, war eine gute Session, denke ich schon so, fuck, was hätte ich besser machen können? Ich bin nicht gut genug. Jetzt will der nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Jetzt erzählt der anderen, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich das hier immer sage und wie ich hier auch meine Posts und was weiß ich nicht mache. Ne? Das hat teilweise oder phasenweise auch dazu geführt, dass ich auf meinem Social-Media-Account alle Beiträge, die so informativ waren, einfach runtergenommen habe, weil ich gesagt habe, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, mich online zu zeigen mit meiner Expertise und zu sagen, ey, ich habe was auf dem Kasten. Und ich habe das mittlerweile besser im Griff. Aber die Stimme kommt halt immer mal wieder, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich dieser Stimme jetzt nicht mehr maximale Bedeutung schenke. Das heißt, ich nehme das wahr, ich bekomme das mit und sage, dann krümmt diese Stimme und sagt, Lara, das war nicht gut genug. Und wenn dieser eine Gedanke kommt, finde ich für mich persönlich immer drei Gründe, warum es doch so ist. Und es ist am Anfang ein bisschen schwer, danach zu kramen, ne? Weil man sagt, okay, was ist jetzt der Beweis dafür, dass ich gut genug bin? Und dann klammere ich mich zum Beispiel an Aussagen von Leuten, mit denen ich gearbeitet habe. Dann klammere ich mich an Feedback von Seminaren. Dann denke ich darüber nach, okay, was habe ich alles investiert, um überhaupt an diesem Punkt zu stehen? Und du wirst in dem Moment, wo du dieses Gefühl hast, ich bin nicht gut genug, und dann drei Gründe für dich findest, warum es doch so ist, ne, auf den Wettkampf bezogen, ich bin gut genug, weil ich habe mir in der Vorbereitung maximal den Arsch aufgerissen, um jetzt hier zu stehen. Ich bin gut genug, weil ich mehr mache als ein Durchschnittssportler, was, whatever. Ne? Das kann ja, können ja viele Sachen sein. Aber finde für dich an der Stelle mal drei Gründe, warum du gut genug bist. Und wie gesagt, niemand von uns ist befreit davon, dass die Stimme nie wiederkommt. Ich habe sie auch. Und ungelogen, ich glaube, die allerkrassesten Athleten auf der Welt haben das zwischendurch. Ich glaube auch, dass Cristiano Ronaldo, ne, um das mal so als Metabeispiel zu nehmen, auch zwischendurch gedacht hat, ich bin nicht gut genug. Ne? Er ist der krasseste Typ überhaupt im Fußball. Und der arbeitet mehr als alle anderen. Und der ist auch smarter als alle anderen. Aber ich glaube auch, dass er nicht davon befreit war. Und dass es Phasen gab, wo er sich gedacht hat, shit, das reicht nicht, ich bin nicht gut genug, bla 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 bla. Da muss man natürlich hintenrum wieder aufpassen, dass man nicht denkt, ich bin nicht gut genug und macht dann noch mehr als sowieso schon und fällt dann und brennt sich dann irgendwann aus. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Aber es gibt immer Gründe, wieso diese Stimme da ist. Ne? Mach dir immer bewusst, dass dein Nervensystem dich in jeder einzelnen Sekunde in deinem Leben nur schützen möchte. Wenn deine Stimme sagt, du bist nicht gut genug, will sie dir einfach sagen, hey, ich habe Angst, den Kampf zu verlieren und dann geht es mir schlecht und dann fühle ich mich nicht gut, ne? Sicherheit ist gefährdet. Das nimmt schon enorm viel Druck, wenn man weiß, mein Nervensystem. Und da schließe ich dieses Mindset-Ding jetzt einfach mal mit ein. Mach das nicht, um mich zu ärgern oder mich an meiner Potenzialentfaltung zu hindern, sondern mein Nervensystem macht das, um mich auf etwas aufmerksam zu machen, was in dem Moment wirklich nicht safe ist. Und dann finde Gründe, warum du gut genug bist. Und mal so aus dem Herzen gesprochen, so von Lara zu dir, jetzt direkt persönlich, jeder von uns ist gut genug. Lass dir von niemandem irgendwas anderes einreden und lass dir vor allen Dingen von anderen Leuten nicht deinen eigenen Wert bestimmen. Wenn jemand anders meint, du bist nicht gut genug, ist das seine Meinung. Es ist an allererster Stelle das Wichtigste, was du selber über dich denkst, was du selber für dich von dir selber hältst, was du machst, was du tust. Das ist alles eine Sache, die du mit dir selber ausmachen darfst, kannst und musst. Das ist ein Privileg, das machen zu dürfen. Und dementsprechend lass dir da wirklich von niemandem reinreden, dass du nicht gut genug bist. Hau ihm sofort einen aufs Maul. Wenn irgendjemand sagt, du bist nicht gut genug oder was auch immer, ne, dann ja, sind das vielleicht auch nicht die Leute, die du in deiner Umgebung haben willst. Aber nochmal zurück zum Thema. Mach dir bewusst, dass diese Emotion und unabhängig von der Emotion auch Angst, Versagensangst, Leistungsdruck ein Zeichen vom Nervensystem für eine gewisse Sicherheitsgefährdung sind, die wiederhergestellt werden muss, indem du vielleicht zur Ruhe kommst, dich ablenkst, was auch immer das für dich ist. und du für jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, drei andere Gründe findest, warum du gut genug bist. Das hilft oder hat mir persönlich geholfen und ich hoffe, es hilft dir an der Stelle auch. So, ich zücke hier mal mein Stiftchen. Frage Nummer 3, Häkchen. Wir haben ja schon eine halbe Stunde, ne? Alter. Ja, siehst du, wenn ich einmal anfange zu reden, so, dann kann das ein bisschen länger dauern. Aber ich versuche mich jetzt ein bisschen schneller durchzuarbeiten. Frage Nummer 4. Was ist dein Warum? Das ist eine Frage, ich wollte gerade sagen, ich halte mich kurz. Das ist eine Frage, da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen, wirklich, weil hinter diesem Warum ja auch ganz viele Glaubenssätze stecken. Was ist mein Warum? Und ich mache mal Frage 4 und 5 mache ich mal zusammen an der Stelle, weil sich das gerade, wie ich sehe, ziemlich gut ergibt, was meine stärkste Eigenschaft ist. Also was ist mein Warum und was ist meine stärkste Eigenschaft? Also das kann man, wie gesagt, super gut miteinander verknüpfen. Dann schlagen wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich würde behaupten, dass meine allerstärkste Eigenschaft die ist, dass ich nicht akzeptiere, wenn Dinge nicht funktionieren. Das könnte man jetzt unter den Deckmantel von Ehrgeiz packen, ist aber aus meiner Perspektive noch viel, viel weitreichender. Ich bin nicht ehrgeizig in dem Sinne, dass ich sage, ich muss Ziele so und so und so und so erreichen. Und natürlich gebe ich alles dafür, dass ich sie erreiche. Aber ich bin glücklicherweise eine Person, wenn ich auf die Schnauze falle und es nicht funktioniert hat, dann bin ich jemand, der nach anderen Möglichkeiten und Wegen sucht. Wenn jemand zu mir sagt, Lara, mir wurde gesagt, Lara, vergiss es, in den Profi-MMA-Sport zu kommen. Die interessiert das nicht, die haben ihre eigenen Routinen, die sind so festgefahren. Es gibt kaum Trainer und Athleten, die offen für neue Themen sind, schwierige Zielgruppe, kein Geld, ne, whatever. Also mir wurde oft gesagt, dass ich das nicht machen soll und mir war es wirklich vollkommen egal, weil das ein Traum von mir ist, der so innerlich in mir brennt, dass ich gesagt habe, egal ob mir das von anderen Leuten gesagt wird oder ob mir meine Welt das quasi auch widerspiegeln würde, ich finde andere Wege, um dahin zu kommen. Ich akzeptiere nicht, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist so. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, nee, das funktioniert nicht, das kriegen wir so nicht hin. Doch, das kriegen wir hin. Wir müssen vielleicht nur andere Wege finden, dass es funktioniert. Und ich hatte es ja schon mal gesagt mit meiner Zielgruppe, ne, dass ich mich viel rumgetestet habe, viel rumexperimentiert habe, gemacht habe, getan habe und bla bla bla, ne? Und gedacht habe, okay, ich komme so nicht zu meinem Ziel. Und dann gab es für mich so ein, ich nenne es einfach mal persönliches Retreat. Ich bin jetzt nirgendwo hingefahren, ich bin jetzt auch nicht den Jakobsweg gelaufen. Aber ich habe mich selber mal hingesetzt, wenig Social Media, habe mich ziemlich stark zurückgezogen und gesagt, okay, wer bin ich, was mache ich und wo will ich hin? Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn das Leben mir jetzt sagt, ich erfülle dir den Wunsch, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen du zusammenarbeiten willst, in der Art und Weise, wie du mit denen zusammenarbeiten möchtest, wie würde das aussehen? Und das habe ich mir Stunden visualisiert, Journal, Yoga, Meditation, Spaziergänge. Ich habe 100.000 Bücher zu Hause, wo ich Gedanken aufschreibe, wo ich Journals in der Ecke habe. Ich mache das gerne, ne? Das heißt nicht, dass du es auch machen musst, aber ich mache das gerne, ich schreibe gerne. Ich habe so dieses, ne, boah, wenn ich eine Idee habe, dann muss die am besten schon gestern umgesetzt werden als heute. Aber ich habe mich hingesetzt und gesagt, was will ich? Und obwohl mir niemand, was heißt niemand, mein Mann natürlich, ne? Mein Mann ist ja so die stärkste Stütze überhaupt in meinem Leben. Das, was der für mich macht, das ist der absolute Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, was so hinter den Kulissen an Unterstützung und an Liebe auch für mich und meine Arbeit rausgeht, ne? Das ist wirklich nicht von dieser Welt. Und dann kam für mich der Wunsch, weil ich immer schon so ein, ja, MMA-Fan war und dann hat sich das mit der eigenen Kampfsportschule ergeben und dann habe ich gesagt, ich will mit MMA-Profis arbeiten. Ja, das war, der Entschluss ist gefasst, ne? Aber dann passiert ja erstmal noch nichts. Also die klopfen ja nicht an deine Tür und sagen, juhu, Lara, schön, dass du da bist, ne? Sondern da muss man halt auch ein bisschen was tun. Zum Glück. Ne? Weil wenn es einfach wäre, würde es auch wieder jeder machen. Das finde ich dann auch kacke. Und dann habe ich damals, das war letztes Jahr im November rum, Alexander Wesner, den kennt man vielleicht, Alex Wesner, kontaktiert, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe. Hier gehen nochmal wirklich 1000 Dankbarkeitspunkte in seine Richtung, weil der mir quasi wirklich eine Tür geöffnet hat durch seine Connections und halt auch durch das Vertrauen in mich zu wissen, dass er jetzt nicht irgendeinen Hampelmann empfiehlt, sondern dass da auch jemand kommt, der Ahnung von dem Thema hat. Und mit Alex habe ich gesprochen und Alex ist ja selber MMA-Kämpfer und ich habe ihn gefragt, ey, was muss ich tun, um in den Profi-MMA-Sport zu kommen? Und er hat mir dann den Kontakt zu Olli aus dem Kongs Gym hergestellt. Ich habe mit Olli telefoniert. Man muss ja auch erstmal gucken, wie vibet das so, ne? Also muss ja erstmal wissen, wen hast du da so gerade gegenüber, was das für ein Thema und. Und ich habe mich von Anfang an mit Olli sehr, sehr gut verstanden. Dann haben wir einen Termin ausgemacht für ein Seminar zum Thema Wahrnehmung. Das ist dann im Januar passiert. Bevor ich mit Robin nach Portugal geflogen bin zu den Euros, genau, das war der 18. Januar, das weiß ich noch ganz genau, und am 19. sind wir geflogen. Da war ich am 18. Januar in Stuttgart, habe ein Seminar zum Thema Wahrnehmung gegeben und hatte dann ja die ganze Bagage im positiven Sinne halt vor mir sitzen, ne? Hendrik vor mir sitzen, Tasso vor mir sitzen, Daniel vor mir sitzen, Christian Jungwirth kam auch noch dazu. Und das war für mich so der Moment, wo ich gefühlt habe, ne, man fühlt sowas, ohne Witz, man fühlt sowas, wenn man weiß, okay, that's it, das sind die Sachen, die ich machen will und das sind die Leute, mit denen ich die Sachen machen will. Und dann haben wir das Seminar gemacht, war wirklich ein echt, echt starker Tag, also wirklich richtig cool. Ich bin so happy, einfach wieder nach Hause gefahren. Und daraufhin hat sich dann auch ein Personal Trainingstermin ergeben. Ich war jetzt am 22. März nochmal bei den Jungs im Kongs Gym, habe mit denen Analysen gemacht, Übungen rausgearbeitet für gewisse Themen, für spezifische Schwerpunkte, ne? Beweglichkeit, Schmerzreduktion und Co. Da hat jeder von denen so einen kleinen Leitfaden von mir bekommen, mit denen die jetzt erstmal arbeiten und ja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft dahingehend dann auch, ja, auch bringt. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich habe einen anderen Weg gefunden. Weißt du, ich wollte am Anfang immer über Social Media gehen und wirklich tolle Posts kreieren und alle sollen wissen, wie viel Ahnung ich habe, um zu wissen, dass sie bei mir gut aufgehoben sind. Aber es geht am Ende des Tages erstens darum, die richtigen Leute zu kennen und auch die richtigen Leute zu fragen und in den Momenten, in denen du abliefern musst, auch dementsprechend abzuliefern. Wenn die Jungs jetzt gesagt hätten, boah, Neuroathletik ist richtig langweilig, was ist das für ein scheiß Seminar gewesen, dann hätte ich reingeschissen, hätte ich mir wieder einen anderen Weg suchen müssen. Ne? Aber diese Sicherheit im Hinterkopf zu haben, ich finde immer einen Weg, der gibt mir ganz viel Kraft und der lässt mich auch durch wirklich beschissene Phasen gehen, weil ich immer weiß, alles wird gut und ich werde eine Lösung finden. Und das Warum dahinter, ne, ich habe ja schon einen enormen Antrieb, der sich leider in der Vergangenheit nicht immer so gut auf meine eigene Gesundheit ausgewirkt hat, weil ich zu viel gemacht habe und dafür echt die Quittung bekommen habe und da jetzt auf jeden Fall aktiv auch gegensteuere. Aber mein Warum dahinter sind die Momente, in denen der Sportler, wo ich ein Teil der Reise war, ne, ich bin ja auch in Anführungszeichen nur ein Puzzlestück. Ne, es gibt ja den Head Coach, Physio, ne, also die haben ja auch noch ein Leben, ne, Family und Co. Aber ich bin ein Teil einer Reise gewesen von jemandem, der sich selber verwirklichen kann. Und da stelle ich mir zum Beispiel so eine Szene vor, wie von Daniel Schwinn, der bei Octagon gegen Marek Bartel seinen Kampf gemacht hat und den wirklich grandios gewonnen hat. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Teil dieses Moments. Also es gibt doch nichts Besseres für einen Coach oder für jemanden, der den Athleten auch zusätzlich begleitet, als an solchen Momenten teilzuhaben. Und ich kriege Gänsehaut dabei. Ich kriege Gänsehaut dabei, wenn ich weiß, ich habe bei einem Menschen eine Auswirkung ist noch zu klein, eine lebensverändernde Emotion geschaffen. Da wird man sich immer dran erinnern. Daniel wird sich immer dran erinnern, Olli wird sich immer dran erinnern, Tasso wird sich immer dran erinnern. Alle die, die dabei waren, werden sich immer daran erinnern. Und das Warum ist es einfach, weil ich will, weil ich selber leider nicht den Sprung in den Profifußball geschafft habe, weil ich maximal verarscht worden bin. Das soll keine Entschuldigung sein. Ich glaube, dann vielleicht wäre ich auch heute gar nicht hier, würde mit MMA-Profis arbeiten und einen Podcast machen, sondern wäre vielleicht irgendwo auf dem Fußballplatz und keine Ahnung in welchen Ländern unterwegs. Hätte Higgins vielleicht auch nicht, ne? Also damit brichst du mir ja sowieso das Herz, wenn ich darüber nachdenke, den nie gehabt zu haben. Ne? Ist ja mein Baby. Aber auf jeden Fall möchte ich, dass niemand so gebrochen wird durch einen Sport, der sein Leben gefüllt hat, wie ich es für mich persönlich war. Dieser Schmerz, der treibt an. Und der Schmerz, der sitzt auch noch tief. Also der, ich rede da auch noch manchmal drüber, ne, weil ich einfach dann Gesprächsbedarf dahingehend habe. aber das Warum sind einfach die Momente mit den Athleten, die sie nie vergessen werden. Und da will ich meinen Beitrag zu leisten, dass möglichst viele dieser Momente dann dementsprechend auch auf das Konto des jeweiligen Athleten gehen, ne? Und das Warum geht ja noch tiefer. Warum will ich das? Weil ich, ne, also da könnte ich jetzt, wie gesagt, eine ganze Folge selber von machen. Aber dann sitzen wir beide morgen noch hier. Und das will ich dir an der Stelle dann auch ersparen. So, Frage Nummer 6 geht recht schnell, versprochen. Frage Nummer 6 ist nämlich, was ist der Unterschied zwischen neuroathletischem Training und normalem Athletiktraining? Und entschuldige, wenn ich jetzt hier nicht komplett ausschweife und nicht detailliert da ins Thema reingehe, weil, ne, kurz zuhören, ich habe dazu eine separate Podcast-Folge gemacht. 56 ist es, glaube ich. Ich habe letztens 57 gesagt, ich meine, es ist 56. Die ist oben als Trailer angepinnt. Das heißt, wenn du ganz oben auf meinen Podcast guckst, bei Apple Podcast ist es, glaube ich, nicht so, aber bei Spotify ist es auf jeden Fall so, siehst du eine Folge, wo ich genau dieses Thema detailliert auseinandergepflückt habe, wo ich dir den Unterschied zwischen Neuroathletiktraining, Athletiktraining genauer erläutere und roundabout auch einfach nochmal sage, dass Neuroathletiktraining klassisches Krafttraining nicht ersetzt, sondern dass neuroathletisches Training Athletiktraining und generell Bewegung optimieren soll, Voraussetzungen für Bewegung schaffen, eine optimalere Grundlage für Bewegung schaffen, das Nervensystem schulen, ne? Nicht einfach stumpf irgendwas nacharbeiten und abarbeiten. Und wenn du da reinhörst in die Folge, dann wirst du an der Stelle alles an Fragen beantwortet bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher, was du brauchst, um ja die Frage für dich beantwortet zu bekommen. War das jetzt ein komischer Satz? War ein komischer Satz. Ja. Also, hör in die Folge 56 oder 57, ne, nagel mich nicht fest, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Hör sie dir an und dann wird die Frage tatsächlich auch sehr, sehr gut beantwortet. Da bin ich mir an der Stelle sicher. So, wir kommen zu den letzten beiden Fragen. Und ich überlege gerade, ob ich Frage 7 und 8 auch wieder zusammenbundle und wir über beides sprechen oder ob ich das einzeln mache. Nee, ich glaube, ich mache es einzeln. Frage Nummer 7 war nämlich, was ist, wenn ich mich ständig an derselben Stelle verletze, ohne dass gravierende Einwirkungen auf meinen Körper gewirkt haben? Was ist das für eine Frage? Ich weiß, worauf derjenige hinaus wollte. Also was ist, wenn du dich als MMA-Profi immer wieder an derselben Stelle verletzt, obwohl da scheinbar gar kein Impact war, ne? Obwohl du keinen Schlag abbekommen hast, keinen Tritt, kein Stoß, kein gar nichts, sondern du hast beispielsweise nach dem Grappling-Training immer Knieschmerzen, obwohl du nicht gehielhookt wurdest, oder du hast immer Schmerzen im Rücken, obwohl da an sich nichts passiert ist, ne? Da muss man halt so differenzieren, ist es spezifisch nach einer gewissen Belastung oder tritt das häufiger auch im Alltag auf, sage ich mal. Ne? Also ist das so ein bisschen unspezifisch, dass man das gar nicht genau zuordnen kann. Das wäre schon mal die erste Frage. Ne? Aber das Allerwichtigste an der Stelle ist ja erstmal, was das Nervensystem in dem Moment suggeriert. Das Nervensystem oder das Gehirn, das Gehirn ist ja ein Teil des Nervensystems, will ja immer die Frage beantworten, wie sicher ist das, was ich tue. Dafür braucht das Gehirn oder nimmt das Gehirn Erfahrungen als Antwortquelle mit dazu und sensorische Informationen. Und in dem Fall wird ein gewisser Impact als unsicher tituliert. Das Nervensystem sagt, unsicher, fühle ich mich nicht gut mit. Irgendwas in deiner Bewegung, irgendwas vielleicht aber auch mental oder irgendwas, was in deinem Alltag gerade vor sich geht, scheint deinem Nervensystem nicht ganz so zu schmecken. Das heißt, wir müssen oder müssten an der Stelle gucken, okay, was ist es denn jetzt genau? Ne? Schmerz ist in erster Linie nichts, was unbedingt darauf hindeutet, dass irgendeine strukturelle Schädigung vorliegt. Ne? Da hatte ich bei der vorletzten Podcast-Folge zum neuropathischen Schmerz ja auch gesagt, dass die Wahrnehmung eines Schmerzes nicht den Grad der Verletzung widerspiegelt. Ne? Also nur weil etwas höllisch wehtut, heißt es nicht automatisch, dass da brutal viel kaputt ist. Dementsprechend nimm für dich erstmal mit und erstmal wahr, dass Schmerz in erster Linie ein Aktionspotenzial ist und eine Aufforderung, dein Verhalten, und dann muss man herausfinden, welches Verhalten das ist, zu verändern. Jetzt können wir natürlich über den Bereich Erfahrungen gehen und sagen, okay, welche Erfahrung hat dein Gehirn in der Situation, wenn es spezifisch ist, denn in der Situation gemacht, wo die Knieschmerzen immer auftreten? Ne? Bist du da vielleicht von deinem Trainer angeranzt worden, ne, um das mal so ein bisschen globaler jetzt zu machen? Bist du da irgendwie an einer anderen Stelle verletzt worden? Hast du dich da unwohl gefühlt? Ne? Da muss man wirklich tief bohren, wenn man in den Bereich Erfahrungen reingehen will. Und mein Bereich ist ja mehr, also ich beziehe die Erfahrungen auch mit ein. Ne? Bewegungserfahrungen sind wertvoll. Aber ich gehe ja mehr auf den Bereich sensorischer Input. Also was fehlt eventuell an sensorischem Input, um deine Bewegungen wieder schmerzfrei zu machen? Müssen wir, was ich nicht glaube, über das propriozeptive System gehen, also über deine Gelenke, ne, die Rezeptoren in deinen Gelenken, die Zug, Druck, Kälte, Wärme etc. wahrnehmen, was ich, wie gesagt, nicht glaube, aber ich teste es trotzdem immer durch, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Bewegung findet ja generell statt. Ne? Du hältst es ja nicht still und da ist keine Bewegung da und die Rezeptoren haben nichts, womit sie arbeiten können. Deswegen denke ich rein aus der Logik und der Erfahrung, dass man da schon mal einen direkten Shift machen kann. Okay, dann gucken wir uns an, Gleichgewichtssystem. Gibt es Auffälligkeiten in den Kanälen? Ne? Horizontaler Kanal, vertikaler Kanal, gepaart auch mit dem visuellen System, mit den Augen. Ne, was für Infos bekommen deine Augen? Wie gut ist deine reflexive Stabilität? Ne? Also du siehst, ich kann das Ding ziemlich ausweiten und ich kann das Ding auch, ja, ich ziehe das einfach, was heißt in die Länge ziehen, das hört sich so an, als wäre das unnötig in die Länge gezogen, aber das muss so in die Länge gezogen werden, weil, und da kommen wir zum Anfang der Folge wieder zurück, weil ich dir nicht pauschal sagen kann, was das ist. Also ich wünschte, ich könnte dir durch den Podcast sagen, hey, das liegt daran, dass dein rechter Gleichgewichtskanal nicht optimal arbeitet und du in der Position eine Gleichgewichtsaktivierung machen musst. Ey, wenn Leute das können, ne, ruft mich an, ich will von denen lernen. Ich denke aber nicht, dass das irgendwann mal funktioniert. Auf jeden Fall kann man immer individuelle Wege, ne, so viele Wege führen nach Rom, könnte man sagen. Und so ist es in dem Fall auch. Vielleicht hast du auch ein Atemdefizit. Ne? Vielleicht atmest du auch nicht gut und daher kommt der Schmerz. Vielleicht hast du auch keine gute Nahrungsgrundlage und vielleicht kommt daher der Schmerz. Ne? Gleichgewicht vielleicht, Augen vielleicht, Innenwahrnehmung vielleicht. Also es gibt viele, viele Hinweise. Es gibt viele Möglichkeiten und Ansätze, die man machen kann. Aber alleine teilweise schon das Wissen darüber, dass nicht unbedingt was kaputt ist in dem Gelenk, kann schon dazu führen, dass die Schmerzwahrnehmung reduziert wird. Einfach weil das Gefahrenbewusstsein sinkt und du denkst, okay, es muss also nicht zwangsläufig was kaputt sein, nur weil es wehtut. Ne? Aber es lohnt sich an der Stelle trotzdem, da mal genauer hinzuschauen. Und wenn du das mit mir zusammen machen möchtest, dann geh mal auf meine Internetseite www.lara-schwab-personal-training.de und da kannst du eine Neuroanalyse buchen. Und in der filtern wir nämlich genau das Problem raus. Ne, und danach musst du natürlich mit deinen Neuroübungen weiterarbeiten, aber da kann ich dir dann auch eine adäquate und eine, ja, zielgerichtete Antwort drauf geben. Aber ich hoffe, dass ich dir trotzdem so ein bisschen weiterhelfen konnte. Frage Nummer 8, die letzte. Ich hoffe, ich bleibe unter einer Stunde. We will see. Frage Nummer 8 kommt von einem Elternteil vermutlicherweise, nämlich die Frage, ob es sinnvoll ist, dass das Kind mit Kampfsport anfängt, weil die Eltern gesehen haben im Internet, dass die Kontaktsportarten, darunter natürlich, ne, MMA, Grappling und Co., schlecht für das Gehirn sein sollen. Und ich verstehe natürlich den Punkt, kein Elternteil will eine Hirnschädigung bei seinem Kind provozieren. Schluck Wasser, Moment. Energy. Kein Elternteil will, dass sein Kind eine Schädigung am Gehirn hat. Das kann ich nachvollziehen. Das will kein Elternteil. Jetzt kommt das große Aber, ne? Und ich rede jetzt erstmal als Lara und dann rede ich als Lara Neuroathletiktrainerin. Sein eigenes Kind maximal in Watte zu packen und zu hoffen, dass andere Sportarten wie Fußball, wo ja auch der Kopfball heiß diskutiert wird, keine Gehirnschädigungen hervorrufen können, ist auch nicht der Way to go. Natürlich sind die Schläge auf den Kopf nicht ungefährlich, aber die passieren ja auch erst ab einem gewissen Alter, beziehungsweise im Amateurbereich gibt es ja auch immer noch Kopfschutz. Ne? Also ich behaupte mal, dass Sportarten, die ja im ersten Moment total gefährlich erscheinen, wie MMA, Grappling, wo man sich denkt, oh Gott, der reißt mir die Haxen raus oder der schlägt mir alles aus dem Gesicht, nicht mehr oder weniger gefährlich sind als Sportarten wie beispielsweise Fußball, wo sich Leute das Kreuzband reißen, ohne überhaupt gegen den Ball getreten zu haben. Ne? Also Kreuzbandverletzungen, generell strukturelle Verletzungen, Kopfbälle, Zusammenstöße. Ne? Wenn da der Spieler in die Faust von dem Torwart reinläuft, ist das, glaube ich, nicht angenehmer, als wenn jemand beim MMA einen aufs Maul bekommt. Und die Häufigkeit bei einem Spiel oder die Wahrscheinlichkeit, so, das ist mir nicht eingefallen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem Spiel passiert, ist jede Woche. Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei einem MMA-Kampf passiert, ist alle paar Wochen bis alle paar Monate, ne? Also pauschal zu sagen, ich gebe mein Kind nicht in den Kampfsport, nur weil ich Gehirnverletzungen vermeiden will, ist an der Stelle einfach keine kluge Entscheidung. Wie gesagt, ich verstehe den Punkt dahinter, aber andere Sportarten sind nicht weniger gefährlich als MMA. Und wie gesagt, ich bin kein Fan davon, das Kind in Watte zu packen und irgendwie, ne, zu sagen, ja, nee, dann nicht und oh, dann passiert das und das. Es kann immer alles irgendwie und auch bei Sportarten, die vermeintlich harmlos erscheinen, passieren, ne? Zweite Sache, immer noch die Lara, noch nicht die Neurolara, ist natürlich, dass Kinder in dieser Sportart sehr viele coole Skills mit auf den Weg bekommen. Ne, abgesehen von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, geht es auch einfach mal darum, alleine dafür den Arsch in der Hose zu haben, wenn Dinge nicht funktionieren und wenn man halt auch mal verliert. Ne? So in einem Mannschaftskontext kann man sagen, ja, weil der Jonathan aber nicht abgespielt hat, haben wir ein Gegentor bekommen. Ne? Aber wenn du alleine dafür verantwortlich bist, zu trainieren, auf deine Ernährung zu achten, dein Mindset zu pflegen, zum Training zu fahren und beim Training auch zu performen. Ne? Es geht nicht nur darum, beim Training anwesend zu sein, sondern du musst halt auch schon Leistungsbereitschaft bringen. Dann ist es ein sehr geiles Life-Learning, wenn gewisse Dinge mal nicht funktionieren und man selber für sich gucken muss, okay, welche Lösungen finde ich denn jetzt für mein Problem? Ne, du bist halt auch mit anderen Leuten auf der Matte, ne? Du hast ja noch irgendwie diesen sozialen Kontext, der ist ja da, du bist ja nicht komplett alleine da auf weiter Flur, sondern du lernst ja auch soziale Interaktion, andere Sparringspartner, Rücksichtnahme beim Training, auch ein wichtiger Aspekt. Also dahingehend, was die Entwicklung der Kinder angeht, würde ich schon sagen, dass es schon eine richtig gute Sportart ist. So, jetzt lassen wir die Neurolara noch mal kurz was zu dem Thema sagen. Und ich wiederhole es zwar, wenn ich sage, ich kann nachvollziehen, dass diese Gehirnsache auf jeden Fall ein Aspekt ist. Trotzdem ist es für das Nervensystem wichtig, und jetzt aufpassen, ist es nicht wichtig, Schläge gegen den Kopf zu bekommen. Ne? Es ist wichtig, wie man den Umgang mit gewissen Verletzungsbildern, darunter auch Gehirnerschütterung, handhabt. Die allermeisten Kampfsportler oder das, was ich jetzt so mitbekomme, gehen ein bisschen lax mit Gehirnerschütterung oder Verletzungen am Kopf um. was sich vielleicht irgendwann rächen wird. Aber frag auch mal NFL-Spieler oder Football-Spieler, die teilweise nach ihrer Karriere gefühlt einen Haufen Wrack sind, ne? Und man sich da fragt, okay, wieso ist in dem Bereich die medizinische Versorgung nicht noch besser? Weil wir wissen mittlerweile so viel aus den Neurowissenschaften und wir wissen mittlerweile auch, wie man Gehirnerschütterungen besser wieder aufarbeiten kann, sodass man dem Nervensystem und vor allen Dingen dem Gehirn, ne, roundabout die nötige Sicherheit für Leistungsfähigkeit wiedergeben kann. Ich will nicht wissen, wie viele Leistungssportler sich selber gerade so limitieren, weil solche Sachen nicht vernünftig aufgearbeitet wurden. Ne, das tut mir in der Seele weh, wenn ich drüber nachdenke, weil ich mir sehr sicher bin, dass einige Kampfsportler gerade weit unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil eine alte Verletzung, und darunter zählt jetzt hier die Kopfverletzung dementsprechend, nicht vernünftig aufgearbeitet wurde und das Nervensystem daran immer noch zu knabbern hat. Ne? Und das wäre keine, das ist normal, das ist normal. Aber man kann den Umgang lernen oder man kann das besser aufarbeiten, man muss das besser aufarbeiten. Und es ist aus der Lara-Perspektive und aus der Neuro-Lara-Perspektive kein Grund, nicht am Kampfsport teilzunehmen. Wie gesagt, es gibt andere Sportarten, die nicht weniger gefährlich sind, die vielleicht so scheinen, aber trotzdem nicht weniger gefährlich sind. Und wenn du bewusst mit dem Thema umgehst und vor allen Dingen nicht so salopp mit dem Thema umgehst und sollte dann mal so ein Fall sein, ne, wo Kopfverletzungen whatever sind, dass du nicht sagst, ja, ruh dich kurz aus und dann wird das wieder, sondern das auch abchecken lässt, von wem auch immer, dann kann dir da, was heißt nichts passieren, da lege ich meine Hand auch nicht für ins Feuer, ne? Also es kann immer alles passieren, es gibt für nichts eine 1000-prozentige Garantie, aber die Sorgen, die sich vielleicht auch viele andere Eltern machen, ich weiß nicht, sind an der Stelle nicht unbegründet, das will ich nicht sagen. Es gibt wirklich schreckliche Vorfälle, aber sie sollten kein Ausschlusskriterium sein, dass das Kind dementsprechend nicht am Kampfsport teilnehmen kann. Es ist so ein toller Sport und wenn man vernünftig und verantwortungsbewusst damit umgeht, dann passiert da in der Regel auch nichts. Genau, Halleluja, eine Stunde, also ohne das Intro, ne? Haben wir es doch. Q&A-Folge aufgenommen. Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen. Auch wenn ich, wie gesagt, nur 8 Fragen hatte. Aber stell dir mal vor, ich hätte 10. Da wären wir in 1,5 Stunden noch nicht fertig. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge cool war. Dass du, ich will nicht schon wieder sagen, für dich was mitnehmen konntest. Dass du coole neue Erkenntnisse hattest. So. Und trotzdem gerne reingehört hast. Und wenn du bis zum Schluss geblieben bist, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit. In den nächsten 2 Wochen, wenn die nächste Podcast-Folge online kommt, dann gibt es wieder Neuroathletik-Input. Und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Pass gut auf dich auf. Liebe Grüße und mach's gut.